Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Jetzt ist Mitte schon Mitte, Ende Februar und wir haben es endlich geschafft, uns mal wieder zu treffen für eine neue Folge. Verena ist auch mit da. Hallo Verena.
Hallo zusammen.
Und wir freuen uns schon ganz doll, denn wir haben eine ganz schöne Folge heute für euch zusammengestellt, die auch schon sehr oft nachgefragt wurde. Und wir steigen heute mal wieder ein bisschen tiefer in das Thema Genetik ein und haben uns da wieder ein sehr spezielles Farbphänomen vorgenommen. Und zwar die Dilution oder Dilution oder wie man es auch gerne aussprechen möchte. Und das führt immer mal wieder zu hitzigen Diskussionen, weil diese Farbe eben auch mit bestimmten krankhaften Erscheinungsbildern vergesellschaftet sein kann. Kann, nicht muss, dazu werden wir euch später auch noch einiges erzählen. Und für alle, die jetzt noch nie mal irgendwas von Dilution gehört haben und sich gar nichts darunter vorstellen können, Hunde, die diese Farbe haben, die sind so blau, gräulich, silber. Eine typische Rasse zum Beispiel, die ganz häufig Dilute ist, das ist der Weimaraner. Es gibt aber auch blaue Doggen, blaue Whippets, ihr kennt vielleicht auch den einen oder anderen blauen Frenchie. Und ein ganz populäres oder modernes Beispiel ist ja auch der silberne Labrador. Also da, wo die Farbe ja dann auch noch von extern reingezüchtet wurde. Genau. Ja, was ist jetzt so ein bisschen problematisch? Also problematisch ist, dass es eben Hunde gibt, die diese Farbe haben und damit eine sogenannte CDA ausprägen. Also CDA ist eine Erkrankung. Auf Deutsch würde man das mit Farbmutantenalopezie übersetzen. Und das sind eben Hunde, die ja im Prinzip unter Haarausfall leiden. Die können auch so Sekundärinfektionen kriegen. Die können komplett nackt aussehen. Und da gibt es eben Rassen, die besonders häufig unter einer CDA leiden, wie zum Beispiel der silberne Labrador und anders wieder Rassen, die es eigentlich gar nicht ausprägen, wie zum Beispiel der Weimaraner. Genau, und wir wollen heute in dieser Folge mit euch jetzt einfach mal so ein bisschen tiefer in die Genetik reingehen, so ein bisschen uns anschauen, wie weit ist da die Wissenschaft, was gibt es da aktuell, was wir euch erzählen können. Und ja, dann können wir mal versuchen, einen großen Bogen zum Fazit zu schlagen und mal schauen, wie gut wir uns dann da schlagen werden. Ein ganz kurzes Recap müssen wir jetzt nochmal einmal zum Thema Pigment machen. Wer schon von Anfang an in unserem Podcast dabei ist und sich die Folgen zur Weißcheckung und auch zum Merl angehört hat, der weiß, dass das Pigment eine ganz, ganz große Rolle spielt. Pigment wird gebildet in den Melanozyten. Das sind so ganz spezielle Zellen, die irgendwann in der Embryogenese aus der Neuralleiste auswandern und dann eben ganz verschiedene Funktionen im Körper übernehmen und eben ganz wichtig natürlich auch für die Pigmentbildung zuständig sind in der Haut und eben auch in den Haaren. So, es gibt zwei Pigmenttypen, die von diesen Melanozyten gebildet werden. Das ist einmal das Pheomelanin, das ist zuständig für die rote Farbe. Und dann gibt es noch das Eumelanin. Und das Eumelanin ist zuständig für die schwarze oder braune Farbe. Bei dem Dilut ist es so, dass es sich eben auch vor allem auf das Eumelanin bezieht. Das heißt, es macht keine Veränderungen in den Farbbereichen, die durch Pheomelanin gebildet werden, sondern ausschließlich in den Bereichen, wo das Eumelanin zuständig ist. Ja, vielleicht kann uns Verena mal so ein bisschen erklären, was denn jetzt beim Dilut passiert.
Genau, im Prinzip ist es ein Fehler in dem Pigment, oder sagen wir mal, wie sich das Pigment im Haarschaft eigentlich anlagert, aber auch schon in der Haut. Deshalb, das werden wir auch später noch besprechen, was passiert bei der CDA. Also es kommt eben zu Verklumpungen. Es bilden sich sogenannte Makromelanosome. Das heißt, wenn die einzelnen Melanin, das ist ja das Farbpigment, eben nicht schön der Reihe nach sich den Haarschaft halt nach oben bewegen, sondern einfach in Klumpen. Und wo diese Klumpen sich befinden, das macht einfach diesen Unterschied in der Optik aus. Also die Haare sehen zum Teil transparent aus, da wo jetzt gerade kein Klumpen ist. Dadurch wirkt dieses Fell auf uns aufgehellt insgesamt. Wir müssen uns das ja, wenn man das jetzt ganz, ganz klein anschauen würde, hätten wir quasi Klumpen nix, um das mal sehr, ja, laienhaft, banal darzustellen. Und diese Klumpen haben eben auch den Nachteil, dass da, wo im Haarschaft eben ein Klumpen sich befindet, ist automatisch eine sogenannte Sollbruchstelle. Da sind die Haare weniger flexibel und deswegen auch weniger resistent gegenüber äußeren Belastungen. Schütteln zum Beispiel. Deshalb haben wir auch bei vielen Rassen einfach die Ohrränder, die dann betroffen sind, wo die Hunde eben hellere Ohrränder haben und verkürztes Haar. Aber auch durch Streicheln oder Reibung beim Hinlegen, Aufstehen können eben diese Haare genau an den Stellen leichter abbrechen.
Genau, was uns jetzt vielleicht dann auch zum nächsten Punkt so ein bisschen führt, ist nämlich, was denn jetzt diese CDA dann jetzt genau ist. Wir haben ja schon gesagt, dass nicht jeder Hund, der jetzt dilut ist, auch gleichzeitig an einer CDA erkranken muss. CDA steht im Englischen für das Color Diluted Alopecia und heißt, wie gesagt, im Deutschen, das habe ich ja am Anfang schon einmal gesagt, beschreibt es sozusagen die Farbmutanten Alopezie. Das heißt, hier wird im Grunde eine Farbmutante beschrieben, die dann zu Alopezie führt. Alopezie ist übrigens das Fachwort für Haarausfall, also wenn man sich das einfach mal so übersetzen will. Da das eine genetische Erkrankung ist, erkranken die Hunde in der Regel auch sehr früh, also allerspätestens bis zum zweiten Lebensjahr zeigen die dann auf jeden Fall schon Symptome für diese Erkrankung. Häufig sieht man bei denen sehr stumpfes Fell, die Haare fallen aus, brechen ab, es können sich auch Hautentzündungen entwickeln, das Fell wächst oft auch nicht mehr gut nach. Also generell kann allerdings der Ausprägungsgrad bei der Erkrankung auch von Hund zu Hund auch sehr unterschiedlich sein. Das ist also jetzt nicht unbedingt so, dass man jetzt bei der Erkrankung immer das genau gleiche Muster hat. Diagnostizieren kann man eine CDA letztendlich eigentlich nur über eine richtige Hautbiopsie. Das heißt, man muss dann wirklich ein kleines Stückchen von der Haut rausschneiden und das dann pathologisch untersuchen lassen. Man kann natürlich aber anhand des äußeren Erscheinungsbildes, der Farbe, des Alters und wenn man eben den passenden Vorbericht hat, natürlich auch trotzdem schon gewisse Rückschlüsse auf diese Erkrankung ziehen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt eine 1:1 Diagnose haben will, dann geht das theoretisch nur über eine Biopsie. Genau. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was das für die Hunde im Endeffekt bedeutet, wir können eine CDA nicht heilen. Das heißt, wir können kein Medikament geben und der Hund ist dann geheilt oder wieder gesund, sondern er muss sozusagen mit dieser genetischen Erkrankung sein ganzes Leben lang leben. Es gibt also nur die Möglichkeit einer symptomatischen Behandlung. Das heißt, man würde die Symptome, die der Hund zeigt, eben mit entsprechenden Shampoos, wenn es ganz schlimm ist, mit Antibiotika wegen bakterieller Sekundärinfektion behandeln. Es gibt wohl mittlerweile auch Ansätze, den Hunden Melatonin zu geben, um damit das Haarwachstum so ein bisschen anzuregen und zu unterstützen. Ich habe da allerdings jetzt noch nicht so richtig was gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt bahnbrechend in der Umsetzung und man weiß auch noch nicht so langfristig, ob es da noch irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Also insgesamt ist der Forschungsstand da noch relativ am Anfang und müsste man sich halt überlegen, ob man das machen will.
Ja, genau. Diese Behandlungsmethoden, es gibt eben auch Alopezien, wie man heute weiß, die zum Beispiel hormonell bedingt sind. Die sprechen tatsächlich auch ganz gut auf so eine Behandlung an. Es wächst etwas schneller wieder nach. Und ich glaube, am bekanntesten ist das bei den Windhunden, gerade bei den Kurzhaarigen. Da gibt's ja echt viele, die so hinten an den Oberschenkeln einfach kein Fell haben. Kommen wir mal grundsätzlich zum Thema Dilut, wo wir jetzt noch nicht im krankmachenden oder pathogenen Bereich sind. Es ist ein autosomal rezessiver Erbgang. Was heißt das? Autosomal, nochmal zur Erinnerung, heißt es geschlechtsunabhängig. Und rezessiv, das weiß, glaube ich, hier jeder. Das heißt halt, es müssen zwei Kopien vorhanden sein, damit ein Hund eine dilutfarbene Optik, also eine aufgehellte Optik hat. Es gibt ja sehr viele Hunde mit Dilution, also dieser Farbaufhellung, die nicht an CDA erkranken. Also muss irgendwo noch etwas anderes da eine Rolle spielen. CDA kann ja vermutlich komplett unabhängig von Dilution vererbt werden. Das heißt, du hast vielleicht auch einen Hund einer Rasse, die auch farbverdünnt dilut auftreten kann, aber der kann trotzdem diese Disposition für CDA weitervererben. Also theoretisch könnten in der Generation der Nachkommen, der Enkel, könnte dann wieder die CDA auftreten, nur weil eben eine Disposition vererbt hat, die vererbt wurde, die jetzt nichts zu tun hat mit Dilut, ja.
Genau, vielleicht kann man da auch nochmal ganz klar sagen, also nach der Theorie könnte es zum Beispiel auch sein, dass ein Hund, der diese Disposition für CDA hat, also eigentlich diese CDA auch vererbt, aber sie selber halt gar nicht ausprägt, weil er ja nicht Dilut ist.
Genau, so
kann man es vielleicht auch nochmal sagen, ja.
Richtig, ne. Klar, ein Problem sind einfach, das hast du am Anfang schon genannt, solche Rassen, wo das so aus Modegründen reingezüchtet wurde. Und das scheint eben beim Labrador einfach ein Thema zu sein. Beim Weimaraner wird ja vermutet, dass der einfach so streng selektiert wurde, dass alles, was CDA aufwies, einfach ausgemustert wurde und dass die deswegen diese Kreuzreaktion, kann man das ja nennen, einfach nicht haben. Dass da keine Abhängigkeit besteht und dass deswegen, es gibt wohl einzelne Fälle von Alopezie auch beim Weimaraner, aber gibt es eben selten. Was wir wissen aus der Genetik, es gibt heute 3 Varianten, die man testen kann, also die wir kennen. Seit circa 2021 wird auch bei Embark und MyDoc DNA werden alle 3 mitgetestet automatisch. Die werden einfach D1, D2, D3 genannt. Die D1 ist die häufigste Form von Dilut, die wir auch schon relativ lange kennen, 2007 entdeckt. Das ist eine Punktmutation, das heißt, eine der Aminosäuren hat sich einfach geändert und deswegen entsteht da ein Fehler bei dem Zusammenbau des Pigments, des Melanins. Die D2, das ist dann die, die als nächstes gefunden wurde, das war 2018, das ist auch eine Punktmutation, die ist eher selten, während jetzt die D1 relativ häufig ist, da wird sogar von bis zu 50% in allen Hunden gesprochen, die jetzt bei MyDoc DNA jemals getestet wurden, Rasse oder Mix unabhängig. Die D2, da sagt man einer von 66, das ist also eher selten und das sind dann Hunde mit asiatischem Hintergrund, zum Beispiel der Chow Chow, der Thai Ridgeback, die aber eben auch zum Beispiel die krankhafte Variante, also dieses CDA eben relativ selten aufweisen. Dann kennen wir jetzt auch noch eine D3, die wurde 2020 erst gefunden, die ist auch ziemlich selten, aber in mindestens 8 Rassen schon entdeckt worden. Und was jetzt daran tatsächlich interessant ist und auch in der Genetik gar nicht so häufig, irgendeine Kombination reicht. Also es kann auch ein Hund D1 und D3 haben, D2 und D3 auf den beiden Seiten seines Chromosoms und dann wird er trotzdem diese Farbaufhellung ausprägen. Auch die CDA ist davon zum Beispiel unabhängig, welche Variante er hat. Sie kann in allen Varianten auftreten. Es gibt aber eben unterschiedliche Rassedispositionen, sehr selten betroffene Rassen, das haben wir schon erwähnt, das sind die Weimaraner und die blauen Doggen, was sehr häufig ein Problem macht oder wo Dilut ein häufiges Problem macht, das heißt, eine Verbindung zur CDA vorhanden ist, das ist der Dackel, der Dobermann, der Kelpie und auch der Labrador. Das heißt, wenn es da Hunde gibt, die 2 Kopien haben, egal von welcher Variante, dann sind die eben auch überproportional häufig betroffen. Ich habe einfach nur mal ein Beispiel mitgebracht aus einer relativ aktuellen Studie. Das war die Dachshund-Health-Studie, Dachs Life aus 2021 von 145 teilnehmenden Hunden mit Dilut waren knapp 75% entweder von CDA betroffen oder lokalem Fellverlust, also wie zum Beispiel an den Hinterbeinen, wie man das auch von den Windhunden kennt, oder andere Allergien oder Hautprobleme. Also da gibt's auf jeden Fall größere Probleme und das ist in Deutschland auch im Zuge des Vollzugs des Tierschutzgesetzes gab es auch schon Fälle, wo Verpaarungen mit Dilutdackeln verboten wurden, wenn es denn da auch zu CDA kam. Ich habe jetzt aus meiner eigenen Zucht einfach nur mal ein Beispiel mitgebracht. Beim Border Collie ist ja Dilut sowohl auf schwarz, das heißt dann eben bei uns Slate, diese Graufärbung als auch auf Chocolate, dann heißt es Lilac, tatsächlich eine Standardfarbe. CDA kommt da schon auch vor und gar nicht so selten, ist aber in den meisten Fällen echt nur an den Ohrrändern zu sehen. Und da haben wir eben, wie schon erwähnt, die mechanische Belastung. Dann kommt es schon mal zu diesen Lederohren, was aber dann seltener ist, aber so, dass es generalisiert über den Körper auftritt, eher nicht. Wann zeigt sich so eine CDA? Je nach Rassen, also zwischen 3 und 12 Monaten sind schon die ersten Symptome eigentlich zu sehen. Ich habe einen kleinen Exkurs nochmal mitgebracht. Es gibt ja eine ganze Menge ähnliche Phänotypen oder Ursachen für ähnliche Phänotypen und auch Erkrankungen. Das Gray-Collie-Syndrom, das kennen vielleicht einige, das hat aber eine ganz andere Ursache. Das ist wirklich eine sehr dramatische Erkrankungen, da sahen die Hunde aber ähnlich aus. Da ist aber die Blutzellbildung gestört und die überleben meist das Welpenalter nicht, sterben spätestens mit 2 bis 3 Jahren. Dann gibt's natürlich auch die Merle, die MA oder MA Plus manchmal, wo eben keine Fleckung sichtbar ist, sondern einfach nur so eine gleichmäßige Aufhellung. Auch bei MC-Plus-Kombinationen, das ist gesundheitlich völlig unabhängig. Da kann es nicht zu CDA kommen, aber und es kann auch nicht zu Taubheit oder sowas kommen, was jetzt bei manchen High-Risk-Verpaarungen in Mörderfall ist, aber die sehen eben ähnlich aus. Dann gibt es noch den Fieber-Code, das ist total harmlos, vermutlich ja durch eine Infektion, eine verzögerte Wanderung der Farbpigmente in die Haare. Manchmal dauert das tatsächlich bis zu 8 Monaten, bis die wirklich ihr Erwachsenenfell kriegen, bis die dann wirklich komplett normal aussehen. Aber das ist natürlich nicht erblich. Es gibt auch noch andere Alopezien, die bekannt sind. Einmal können die erblich sein, zum Beispiel die Black Hair Follicular Dysplasia. Das sind vor allen Dingen Rassen mit Piebald, wie zum Beispiel der Papillon, der Saluki, der Bearded Collie, wo eben schon ab Welpenalter sichtbar ist, dass die schwarz pigmentierten Areale ein Problem haben. Also diese Rassen sehen tatsächlich dann auch, oder die betroffenen Hunde, will ich mal sagen, sehen tatsächlich dann auch komisch aus, weil eben die Schwarzbereiche betroffen sind und alles, was weiß, ist einfach nicht. Dann gibt's natürlich auch andere Erkrankungen wie Cushing oder die Schilddrüsenunterfunktion. Das sind dann andere zugrunde liegende Erkrankungen, die eben Alopezien nach sich ziehen können. Ja, das war eigentlich der Bereich. Ihr seht, das ist wirklich total unterschiedlich in den Rassen oder auch Mischlingen, wo da eine krankhafte Variante auftreten kann, also die CDA oder eben nicht.
Ja, eigentlich total spannend, dass du nochmal diese ganzen Sachen jetzt mit ins Boot geholt hast, weil daran sieht man auch, wie komplex das Thema Farbe auch sein kann und auf wie vielen Ebenen bestimmte, ja, ich sag mal, Mutationen und Farbphänomene zu einem manchmal ja relativ ähnlichen Phänotyp führen können, aber trotzdem komplett unterschiedliche Ursachen haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, dass man einem Hund von außen nicht immer ansehen kann, was jetzt eigentlich seine Farbe im Endeffekt verursacht. Und dass es manchmal dann auch so wirklich sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu testen. Ja, genau. Und im Prinzip sind das ja jetzt so 2 Sachen gewesen. Einmal diese ganzen genetischen Farbmutationen und dann natürlich einfach, was auch zu Alopezie führen kann. Also diese Erkrankungen wie Cushing und ja Schilddrüse, was du da genannt hast. Genau, war dann nochmal ein cooler Exkurs eigentlich, dass man das auch alles nochmal gehört hat.
Genau. Und was jetzt Zuchtrelevanz angeht, da wisst ihr ja, unser Podcast beschäftigt sich eben damit auch gesunde Hundezucht. Es gibt einfach keinen Gentest für die Lut mit CDA, die Lut ohne CDA. Das heißt, und das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, auch Non-Diluts können die Anlagen für CDA weitergeben. Das ist im Moment die interessante, finde ich, Hypothese. Das heißt, uns bleibt im Moment eigentlich nichts übrig bei Rassen, die einfach zu CDA neigen, wo das auftreten kann, dass wir Ahnenforschung betreiben und mehr oder weniger risikobehaftete Linien identifizieren können. Das ist eben in diesen Moderassen, wo das einfach nur der Farbe wegen eingekreuzt wird, schwierig, weil das eben nicht schon immer da drin ist und man eben keine langfristigen Informationen hat. Findet sich allerdings auch in den Rassen, die es haben, häufig sogar die Empfehlung, die Lut mal die Lut zu Verpaarung, wenn man weiß, dass die Elterntiere oder die Generation davor einfach keine CDA haben, dann wird sie auch aller Voraussicht nach eben nicht auftreten, weil man da eben, wie wir schon erklärt haben, weiß, es gibt eine genetische Ursache. Ich möchte nur einmal ganz kurz was zum Thema Belastungskategorie sagen. Das werdet ihr nämlich in Zukunft noch häufiger hören. Das ist ein Schweizer Modell, was die schon seit einigen Jahren verwenden, um Mutationen, und das Wort Mutation nochmal, das versuchen wir ja schon in vielen Folgen euch zu sagen, eine Mutation ist erstmal weder positiv noch negativ, die ist einfach da. Das kann eine vorteilhafte Anpassung an die Umwelt sein, die kann aber eben auch nachteilig sein. Und diese Mutationen werden eingeteilt in Belastungskategorien von 0 bis 3. 0 ist dabei keine und 1 eine leichte und dann 2 und 3 eine mittlere bis starke Belastung. Die CDA ist aktuell in 1 bis 2 eingeordnet, natürlich abhängig vom Einzelfall. Ja. Also wichtigstes Fazit, CDA und Dilution sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ein Hund kann dilut sein und trotzdem gesund sein. Ein Hund mit CDAs, aber übrigens immer dilut. Ja, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken. Man kann es nicht vorhersagen, über Ahnenforschung einfach rausfinden. Ich weiß nicht, was wäre so für dich dein Fazit, Jana, was so das Thema Zucht angeht?
Ja, schwierig, ne? Also ich denke, dadurch, dass es einfach so stark gestreut und so stark unterschiedlich ist, muss man sich wahrscheinlich jede Rasse da einzeln so ein bisschen angucken. Es würde wahrscheinlich jetzt keinen Sinn machen, die Dilution jetzt komplett in Anführungsstrichen zu verteufeln. Aber ich glaube schon, dass man da sensibel sein muss und dass man da schon sich vielleicht auch in manchen Rassen fragen muss, ob es für die Rasse jetzt so einen massiven Benefit hat, wenn man die Farbe jetzt züchten will oder erhalten will. Da sehe ich dann nicht so den riesen Sinn drin. Aber ich kann natürlich auch ein bisschen leicht reden, weil die Farbe ja bei uns beim Shelby nicht haben, beziehungsweise auch gar nicht erlaubt ist laut Standard. Ja, aber ich glaube, das muss man sicherlich individuell sich anschauen.
Ja, da sind wir nämlich auch dann so bei dem Thema, was wir sicherlich in einer der nächsten Folgen mal endlich mal haben werden. Können wir uns es leisten, solche Mutationen auszuschließen? In manchen Rassen vielleicht ja, in manchen Rassen definitiv nein.
Ja, also das war jetzt wieder ein sehr komplexes Thema mit vielen Fachbegriffen und viel genetischem Wissen. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch ein bisschen mitnehmen konnten und euch nicht schon ab der Hälfte irgendwo verloren haben. Ihr könnt uns sehr gerne mal schreiben, was eure Erfahrungen mit der Farbe sind. Vielleicht habt ihr ja sogar einen Hund mit Dilut oder züchtet sogar eine Rasse mit Dilut. Würde uns sehr interessieren, wie da eure Meinung ist und wie da so der Trend unter den Züchtern ist. Ja, schreibt uns sehr gerne. Ihr wisst ja wo. Also entweder auf Instagram oder auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Gruppe. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr doll über Feedback. Und ja,
hoffe. Eine Sache würde ich vielleicht gerne auch noch ergänzen. Mich würde auch total interessieren, ob ihr mit einem Diluthund, egal ob Rasse oder Mix oder ob das in der Rasse vorkommt oder nicht, ob ihr schon so ähnlich wie bei Merle auch negative Erfahrungen gemacht habt, dass euch jemand quasi mit dem Finger auf euch gezeigt hat im schlimmsten Fall und gesagt hat, ein Diluthund, der ist bestimmt krank. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie wir das ja bei Merle auch gelegentlich hören.
Auf jeden Fall, ja. Das wäre sehr spannend von euch zu hören. Ja, und vielleicht natürlich auch, ob es schon irgendwelche Pläne gibt in euren Vereinen und Zuchtverbänden, ob es da schon irgendwelche Strategien gibt, da sind wir immer sehr dran interessiert. Also wenn es da irgendwas gibt, dann lasst es uns sehr gerne wissen. Und ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Verena, dann verabschiede ich uns, oder?
Ja, so machen wir das.
Alles klar. Dann wünschen wir euch noch, ja, was immer ihr gerade habt, einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss zusammen.